Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen dabei ganz besonders auf unsere Themen Datenschutz und Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und mir gegenüber am ganz fernen Ende der anderen Leitung sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico, grüß dich.
Ja, morgen Stefan. Hier ist morgen, weil wir nehmen diesen Podcast sozusagen transatlantisch auf, da ich zurzeit bei der Jahreskonferenz der International Bar Association, das ist die Dachorganisation quasi der Anwaltsorganisationen aus aller Welt, und die hat ihre Tagung dieses Jahr im schon ziemlich spätherbstlich kalten Toronto, Kanada.
Da. Genau, alle Zuhörenden atmen auf. Nico ist nicht in den USA, Nico ist in Kanada, kommt also irgendwann wahrscheinlich wieder zurück.
Das schauen wir mal, weil Stand heute, ich muss über New York zurückfliegen, weil mein Flug das so vorsieht. Und Stand im Augenblick ist wegen des Shutdowns der US-amerikanischen Regierung, gibt es ein Problem mit den Fluglotsen und möglicherweise wird mein Flug morgen nicht so stattfinden können, wie er stattfinden soll. Aber das werden wir sehen.
Genau.
Aber darum soll es ja
heute gar nicht
gehen, nicht?
Mhm. So ist es. Wir starten durch, schauen uns wieder zwei, drei Themen kurz an und haben ein längeres, interessantes Papier des ETSA. Fangen aber an mit etwas aus deiner Feder, lieber Nico. Und zwar bist du auf ein Relikt gestoßen. Du bist sozusagen archäologisch unterwegs gewesen, assistiert vom Bundesgerichtshof und hast ein Gesetz aus dem Jahre 1976 ausgegraben. Das Fernunterrichtsschutzgesetz, das ganz offensichtlich, wenn man es liest, Anwendung finden könnte auf Online-Schulungsangebote. Und wenn ich den BGH richtig verstanden habe, will er das auch gerne anwenden. Dagegen hast du aber was, jedenfalls Argumente. Was spricht denn dagegen, ein so schönes altes Gesetz anzuwenden, Nico?
Ja, dieses Gesetz, das begleitet mich auch so im Hintergrund eigentlich schon ein Vierteljahrhundert, als ich im Jahre 2000 das erste deutsche Fernabsatzgesetz kommentierte, wurde ich erstmals darauf aufmerksam, dass es dieses Fernunterrichtsschutzgesetz bereits seit den 70er Jahren gab. Das blieb dann im Wesentlichen unberührt, wie es dann so schön hieß, in dem neu geschaffenen Fernabsatzrecht. Und es ist mir eigentlich so gut wie nie begegnet, die nächsten 25 Jahre. Also es gibt, wenn man sich so das anschaut, gab kaum Rechtsprechung zu diesem Fernunterrichtsgesetz. Und das ist so halb in Vergessenheit geraten. Jedenfalls ist das mein Eindruck immer gewesen. Es atmet den Geist der 1970er Jahre, der sozialliberalen Reformzeit.
Wie sympathisch.
Man wollte damals, also das war die Bildungsoffensive. Ja, man war ja sehr, also die Zahl der Studierenden ging sehr stark hoch, Studienplätze wurden geschaffen, ganze Universitäten wurden neu gegründet. Die Quote derjenigen, die Abitur machten, stieg ganz gewaltig an in den 70er Jahren. Und dazu, in diesem Zusammenhang, war man auch daran interessiert, doch Bildungsangebote zu schaffen, die aus der Ferne funktionieren. Das hieß natürlich zu den damaligen Zeiten, lange vom Internet, hieß das da, verschickte man Bücher, ja, oder irgendwelche Hefte und Skripte.
Ja.
Nahm vielleicht sogar Tonbänder auf, ja. Es gab Bildungsangebote über das Fernsehen, das Telekolleg hieß das. Also das waren natürlich alles noch ganz andere Medien, über die das funktionierte. Und dann war es wohl so in den 70er Jahren, dass es da den ein oder anderen unseriösen Kandidaten gab, vermeintlich oder wirklich, der dann solche Fernunterrichtsangebote machte, und dann meinte man, man müsse doch, um das Ganze auch wirklich seriös zu sichern und viele zu ermutigen, von diesen Bildungsangeboten Gebrauch zu machen, müsste man doch eine Genehmigungspflicht einführen. Und seit Mitte der 70er Jahre gibt es das Fernunterrichtsgesetz, daneben gibt es noch einen Staatsvertrag, durch den eine Genehmigungsstelle in Nordrhein-Westfalen als übrigens auch mal wieder interessant für den Datenschutz. Das ist auch mal wieder so ein Fall, wo per Staatsvertrag dann eine Genehmigungsbehörde geschaffen wurde, die für ganz, die für alle Bundesländer quasi wie eine Organleihe dann auch die Genehmigung macht. Das, was wir im Datenschutz immer dann auch diskutieren, wenn es darum geht, was man eigentlich mit dem Staatsvertrag alles machen könnte, wenn man jetzt der Zentralisierung dort das Wort redet. Das haben wir alle seit Mitte der 70er Jahre und in den letzten Jahren, das ist wohl seitdem sich Zoom und Konsorten auch stark ausgebreitet haben, aber so ganz kriege ich es nicht auf den Punkt gebracht, wie das gekommen ist, dass wir in den letzten Jahren auf einmal eine Häufung von Fällen haben, wo die zu den Gerichten kommen, in denen das sind meistens so Coaching-Angebote online, in denen entweder die Teilnehmer bereits entrichtete Gebühren zurückverlangen oder ihre Rechnungen nicht bezahlen, mit der Begründung, das falle unter das Fernunterrichtsschutzgesetz, das Angebot, und es fehle an der erforderlichen staatlichen Genehmigung dafür. Und in mittlerweile zwei Fällen hat der Bundesgerichtshof das dann auch, also jeweils auch für Coaching-Angebote, dann auch tatsächlich bestätigt. Das ist natürlich für die Anbieter ist das natürlich brisant, weil sie damit rechnen müssen, nicht nur in dem einen Fall, sondern auch dann noch in vielen anderen Fällen, die bereits geleisteten Zahlungen zurückzahlen zu müssen. Und da mir dieses Gesetz immer schon ein bisschen, ich mich immer schon ein bisschen gefragt habe, also was soll eigentlich dieses Genehmigungserfordernis in den heutigen Zeiten, nicht, wo eigentlich ja auch die Übergänge von online und offline immer fließender werden, gerade was den ganzen Unterrichtsbereich angeht. Ja, wir haben ja zunehmend dann auch, also jedenfalls an den Hochschulen auch begleitend zur klassischen Präsenzlehre auch Online-Angebote und in vielen anderen Lebensbereichen auch. Also nur mal herausgegriffen, Fortbildung von Anwälten höre ich überall, funktioniert fast gar nicht mehr in Präsenz. Alle wollen eigentlich nur noch online. Es fällt alles unter das Fernunterrichtsschutzrecht, ja. Und dann ist mir aufgestoßen, dass es eigentlich nahe liegt, da mal das Verfassungsrecht auch sich anzuschauen. Ja. Und mal die Frage zu stellen, diese Ungleichbehandlung von Präsenzlehre und Online-Lehre, ob die eigentlich heute noch zu rechtfertigen ist. Es ist ein tiefer Eingriff in die, also jedenfalls in die Berufsfreiheit. Wenn es in den Wissenschaftsbereich geht, der nicht ausgenommen ist von dieser Genehmigungspflicht, dann ist es sogar ein tiefer Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit, also in die Freiheit der Lehre. Und dann kommt ja noch die internationale Dimension dazu. Der Anbieter aus Österreich, für den gilt die Genehmigungspflicht nicht. Ja, aber für den Anbieter aus Deutschland ja. Und dann fragt man sich also, ob denn eigentlich das sich noch dann auch alles mal vor der Folie des Artikel 12 in erster Linie, ob sich das eigentlich noch rechtfertigen lässt. Für mich völlig überraschend, aber vielleicht auch ein ganz bisschen bezeichnend, kommt das Verfassungsrecht in beiden BGH-Entscheidungen, die wir in diesem Jahr haben, nicht mit einer Silbe vor. Ja, das kann ich gar nicht verstehen. Das ist bezeichnend vielleicht deshalb, weil irgendwie ich manchmal den Eindruck habe, Sinnfragen haben nicht so bei manchen Juristinnen und Juristen, auch an hohen Stellen, sind so ein bisschen aus der Mode gekommen, ja. Und das ist ja eine Sinnfrage, die man stellt, wenn man ins Verfassungsrecht hereingeht. Und ich habe ja einen Aufsatz geschrieben, der in der neuen juristischen Online-Zeitung, also man muss bei Beck aktuell das Paket haben, damit man den finden kann, in einem Aufsatz, für den ich schon recht viel Zeit auch verwendet habe, wenn ich das bemerken darf, haben wir das mal untersucht und ich bin eigentlich zum Ergebnis gekommen, dass vieles dafür spricht, dass das verfassungsrechtlich heute nicht mehr zu halten ist. Und ja, vielleicht liest man ja in Karlsruhe mal den Aufsatz und sagt mal selber was dazu, wenn ein solcher Fall das nächste Mal zum Bundesgerichtshof oder auch zu einem anderen Gericht kommt.
Dein Fazit zum Fernunterrichtsschutzgesetz ist trotzdem offensichtlich ganz nachsichtig. Du sprichst davon, dass das Gesetz ein sympathisches Relikt sei. Aber wenn du aufzählst, was da alles an Verfassungswidrigkeiten im Raum steht, Artikel 3, Artikel 5, Artikel 12, und wenn man dann sieht, dass gerade das Bundesverfassungsgericht natürlich gerne in Sachen Wissenschaftsfreiheit, Lehrfreiheit, Artikel 5 Absatz 3 gerne mal zuschlägt, dann sieht das fast nach einem Easy Win aus, dass man dort sich sozusagen eine Trophäe abholen könnte in Karlsruhe. Nico, meinst du Karlsruhe würde zubeißen?
Das kann ich ich verweise auf sehr, sehr viele Besprechungen von Bundesverfassungsgerichtsentscheidungen, die wir hier in der Podcast-Reihe hatten. Ja. Wenn ich sage, ja, das ist nicht so richtig vorhersehbar, nicht? Sondern ist eine Glaskugel, aber es verwundert mich schon, dass das beim Bundesgerichtshof gar nicht gesehen wird, dass es die, jedenfalls die Frage gibt, nicht? Das ist das, was mich dazu gebracht hat, diesen Aufsatz zu schreiben.
Da hätte man drauf kommen können. Sehr schön. Unser nächstes Thema soll sein ein Beitrag, den der Präsident des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz, Dr. Lars Brocker, in der FAZ vom 30. Oktober 2025 geschrieben hat. Da kümmert er sich um die Frage, ob eigentlich das Sozialstaatsprinzip, das ja in unserer Verfassung verankert ist, ja welche rechtliche Kraft das eigentlich hat. Der Artikel trägt die Überschrift »Der Sozialstaat auf Bewährung«. Gemeint ist wohl die Frage, ob der Sozialstaat sich bewährt. Und konkret ist tatsächlich die Frage, was denn im Sozialstaatsprinzip des Artikel 20 Absatz 1 Grundgesetz, die Bundesrepublik ist ein sozialer Bundesstaat, und des Artikel 28 Absatz 1, die Bundesrepublik ist ein sozialer Rechtsstaat, was da eigentlich sozusagen an juristischer Substanz drinsteckt. Ob man also tatsächlich was anfangen kann mit diesem Sozialstaatsprinzip, das ja wie das Demokratieprinzip und die Rechtsstaatlichkeit zu den Staatsstrukturprinzipien zählt. Das Thema ist deswegen nicht ganz einfach zu handeln, weil über Sozialstaat man natürlich viel erzählen kann. Und da außer dem Wörtchen sozial im Grundgesetz auch nichts näher drinsteht, ist es natürlich häufig dazu angetan, dazu etwas blumig oder hoffnungs- und verheißungsvoll über das Thema zu reden. Das fängt schon damit an, dass man, was Lars Brocker auch macht, sich überlegt, ob die Staatsstrukturprinzipien eigentlich zusammengehören. Demokratie, Rechtsstaat, Sozialstaat. Und dann kommen Ergebnisse raus, wie sie gehören untrennbar zusammen. Wo ich sage, warum eigentlich? Woraus ergibt sich das eigentlich? Ist eine Demokratie, die nicht rechtsstaatlich ist, okay, das ist schwierig, aber eine Demokratie, die rechtsstaatlich ist und nicht sozialstaatlich, das wird uns ja gerade an manchen Stellen der Welt vorgeführt, wie sowas funktioniert. Was lässt sich denn an Substanz rauslesen aus dem Sozialstaatsprinzip? Man sieht also zunächst mal, dass es nicht das Bundesverfassungsgericht war, sondern das Bundesverwaltungsgericht, das 1954 schon entschieden hat, dass die Rechtsansprüche auf Sozialleistungen echte Rechtsansprüche sind, also nicht nur Gewährleistungen des Staates oder Almosen, sondern dass es einen echten Rechtsanspruch gibt, dass ich also auf Sozialleistungen klagen kann, einen subjektiv öffentlichen Anspruch habe. Das verdichtet natürlich das Sozialstaatsprinzip schon juristisch. Aus dem Grundgesetz hat das Bundesverfassungsgericht mehrere Ebenen nachgelegt. Es hat zum Beispiel einen Rechtsanspruch auf Existenzsicherung aus Artikel 1 des Grundgesetzes in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip herausgezogen, hat aber immer sehr früh auch klar gemacht, da gibt es einen weiten Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, was er in dem Bereich macht und was er nicht macht. Es gibt natürlich die Dimension der sozialen Sicherheit mit der staatlichen Kranken- und Rentenversicherung, wo es offensichtlich auch subjektiv öffentliche Ansprüche gibt in dem Bereich. Und es gibt den deutlich weicheren Bereich der sozialen Absicherung, der sozusagen einen freiheitsrechtlichen Vorfeldschutz gewährleistet. Da reden wir von Verbraucherschutz, Arbeitsschutz, Mietschutz, Mieterschutz, sozusagen als Voraussetzung für die Möglichkeit, Freiheit auch zu nutzen. Lars Brocker versucht, das zu entwickeln und möglichst konkret zu machen. Er macht es zum Beispiel am der Thematik der sozialen Gerechtigkeit fest, wo sich aus dem Sozialstaatsprinzip eine Verpflichtung des Staates ergeben kann, zu weit auseinanderklaffende soziale Verhältnisse in unserer Gesellschaft zu einem Ausgleich zu bringen, also die Schere zwischen Arm und Reich wieder zu schließen. Wir sehen das an solchen Einrichtungen wie der progressiven Einkommenssteuer, dass wir keinen linearen Satz haben, sondern tatsächlich breitere Schultern auch tatsächlich über die Maßen mehr beitragen müssen. Aber auch klar ist, dass es dann mit dem subjektiv öffentlichen Recht dann schon ziemlich dünn wird. Es gibt keinen individuellen Anspruch auf ein bestimmtes Steuersystem und auf eine bestimmte Form der Umverteilung. Trotzdem versucht Lars Brocker, das in diese Richtung zu entwickeln, indem er zum Beispiel sagt, es gibt einen Vorrang der Umverteilung von Reich zu arm vor, ein Vorrang vor Leistungseinschnitten in das soziale Netz bei den sozial Schwachen. Ob es das wirklich gibt, ich würde ein Fragezeichen setzen. So robust jedenfalls scheint mir der Verfassungsauftrag nicht zu sein. Letztlich ist das Sozialstaatsprinzip das, was das Bundesverfassungsgericht daraus macht und die Verwaltungsgerichte unseres Landes. Und ansonsten fürchte ich, ist jedenfalls mein Fazit, bleibt es bei einem relativ weichen Strukturprinzip, das auch den Entwicklungen der Zeit mehr oder weniger ausgesetzt ist.
Ja, es ist ein netter Versuch, eigentlich aus der Verfassung politische Forderungen sozusagen umzusetzen. Dies, obwohl ja eigentlich nach, wir alle wissen auch, dass das Sozialstaatsprinzip natürlich wesentlich weniger konturiert ist als der Rechtsstaat und oder gerade die Demokratie. Ja, Rechtsstaat, Demokratie, da können wir alle in zwei Sätzen sagen, woran wir sie erkennen. Beim Sozialstaat können wir das nicht so schnell, weil ja schon das Wort sozial sehr stark schillert. Und es schillert auch durch diesen Aufsatz dann oder durch diesen Beitrag in der FAZ dann natürlich in verschiedenen Facetten durch. Und dass man jetzt quasi unmittelbar aus dem Sozialstaatsprinzip die Notwendigkeit oder einen Auftrag zu bestimmten Ausgestaltungen des Steuerrechts ableiten kann, das ist, ja, das mag man mal so in den Raum stellen in einem FAZ-Beitrag, aber ich glaube, das würde nicht the test of time bestehen, wenn das mal in eine solide wissenschaftliche Abhandlung gegossen würde, weil sich das ja kaum, also jedenfalls, das nicht so richtig meinem Verständnis von Sozialstaat entspricht, dass sich das da umsetzen lässt.
Man merkt es immer, wenn man versucht, dass diese etwas hehren oder abstrakten Überlegungen konkret auf aktuelle politische und regierungsseitige Entwicklungen zu beziehen. Brocker spricht an, dass die Bundesregierung den Abbau des Sozialstaats plane, nicht dessen Reform und dass da das Grundgesetz eine Rolle spielen würde. Da kann man natürlich schon die Frage stellen, wo ist denn da sozusagen der konkrete Unterschied? Ist der Umbau des Sozialstaats, die Reform, nicht immer auch in bestimmten Bereichen mit einem Abbau verbunden und dann bleibt eben außer einer sozusagen verbalen Auseinandersetzung damit nicht viel übrig. Richtig ist, was er sagt, dass die Menschenwürdegarantie und der Rechtsanspruch auf Existenzsicherung eines menschenwürdigen Mindestlebensverhältnissen, dass das natürlich zum Beispiel auch reaktiv ist, dass also in Zeiten von hoher Inflation die Sozialleistungen natürlich angepasst werden müssen, das ist klar. Aber das wird natürlich auch gemacht und dann kommen wir wieder in den Streit rein, hat es gereicht, hat es nicht gereicht. Und spätestens dort gibt unsere Verfassung dann jedenfalls keine wirklich griffigen Kriterien mit, um das ja da den Test zu machen, ob das noch Artikel 20, Artikel 28 entspricht oder nicht. Insofern informativer Artikel, wichtiges Thema, aber ich glaube, nicht nur der Gesetzgeber hat einen großen Gestaltungsspielraum in dem Bereich, sondern auch die Leserin und der Leser hat da mit Sicherheit jeweils eigene Ansätze, was sie für wichtig und was sie für weniger wichtig halten. Da wird man mit juristischen Mitteln argumentativ nicht besonders weit kommen, fürchte ich.
Prima, dann gehen wir von Rheinland-Pfalz nach Brüssel.
Ja. Ja, was läge näher? rechne dir hoch an, lieber Nico, dass du in diesem Zusammenhang das Wort Provinz nicht erwähnt hast.
Aber du hast es gleich mitgedacht, das ist auch in Ordnung.
Ja, ich bin aufmerksam, Nico, auch wenn du sehr, sehr weit weg von mir sitzt. Ich spüre jede Regung von dir und bin gerne bereit, sie unmittelbar zu brandmarken. Du hast nämlich tatsächlich Provinz gedacht, und das habe ich gemerkt. Ich sitze gerade in Rheinland-Pfalz, deswegen darf ich das doppelt sagen. Was gibt es Neues aus Brüssel? Es gibt neue Leitlinien. Der Europäische Datenschutzausschuss hat sich zu Wort gemeldet, beziehungsweise ist mit seinen Leitlinien 3 aus 2025 in einen entscheidenden Schritt weitergekommen. In diesen Leitlinien geht es um das Zusammenspiel vom Digital Services Act und der Datenschutzgrundverordnung. Der ETSA ist, um es nochmal in Erinnerung zu rufen, natürlich ein Datenschutzorgan nach der Datenschutzgrundverordnung. Es ist nämlich der Zusammenschluss der Aufsichtsbehörden der Mitgliedstaaten der EU, die sich regelmäßig in Brüssel in einem fensterlosen Raum im Keller alle 6 Wochen treffen und sich darüber austauschen, wie denn jetzt bitteschön die Datenschutzgrundverordnung auszulegen sei. Und hier haben sie jetzt Leitlinien fabriziert, die sich nicht mit der Grundverordnung alleine befassen, sondern mit dem Zusammenspiel von Datenschutzgrundverordnung und DSA. Und das ist schon mal sozusagen vorausgeschickt eine interessante Konstellation, dass sich ein Datenschutzorgan um ein, sage ich mal vorsichtig, um andere Rechtsnormen kümmert. Diese Leitlinien sind zu einem früheren Zeitpunkt schon Mitte des Jahres 2025 entworfen worden und gingen dann in eine Konsultationsphase, wo man sich also öffentlich auch anhören lassen konnte, wo man Beiträge, Rückmeldungen geben konnte in Richtung auf den ETSA, die er jetzt verarbeiten wird. Diese Konsultationsphase endete am 31. Oktober und jetzt gehen die Damen und Herren Aufsichtsbehörden in sich und überlegen, wie denn jetzt nachher die Leitlinien aussehen sollen. Kurz zum Hintergrund auch nochmal DSA, Digital Services Act, ein weiterer wichtiger, zentral wichtiger Teil der europäischen Digitalrechtsakte, die mit der Datenschutzgrundverordnung keineswegs ihren Anfang nahmen, aber eben auch nicht ihr Ende fanden. Der DSA hat die Zielrichtung, einen, wie es so schön heißt, vertrauenswürdigen Online-Raum in der EU zu schaffen. Worum geht's genau? Man möchte die Betreiber von Online-Plattformen, also insbesondere auch Social-Media-Anbieter und Suchmaschinenbetreiber, in die Pflicht nehmen und zum Beispiel dazu verpflichten, die Grundrechte der Nutzerinnen und Nutzer zu achten, insbesondere minderjährigen Schutz vorzusehen und illegale Inhalte, die sich auf ihren Plattformen finden, wirksam zu bekämpfen und etwas zu machen, wogegen sich die Plattformbetreiber lange Zeit schon mit Händen und Füßen wehren, nämlich die sogenannte Inhaltemoderation. Sie sollen sozusagen auf die eigene Plattform schauen und gucken, was geben denn da die Nutzerinnen und Nutzer so von sich in Wort und Bild und Video? Und sind da nicht möglicherweise Inhalte dabei, die schlicht und ergreifend illegal sind, weil sie beleidigend sind, weil sie, und darum geht's jetzt beim DSA, hasserfüllt sind, weil sie Desinformationen beinhalten? Und da haben natürlich die Online-Plattformbetreiber ein Riesenproblem, weil es erstens sehr, sehr viele Beiträge sind, um die es geht, und zweitens sie dann auf einmal zum Schiedsrichter werden über Themen, die mit der Meinungsfreiheit verbunden sind. Sie müssen ein wirksames Beschwerdemanagement aufsetzen. Das wollen sie nicht so gerne. Und die großen Anbieter, die sogenannten Very Large Online Platforms, die VLOPs oder FLOPs, die dürfen dann auch noch nach dem DSA noch mehr Pflichten über sich ergehen lassen. Die müssen noch in besonderer Weise transparent sein. Die müssen Risikoeinschätzungen vornehmen. Und das findet sich jeweils in Artikel 33 folgende des DSA. Also da wird's schwierig. Das Verhältnis von DSA und Datenschutzgrundverordnung ist klar, da lache ich schon, klar definiert. Im DSA, in Artikel 2 Absatz 4 steht, dass die Datenschutzgrundverordnung unberührt bleibt. Allerdings ist sichtbar, dass sie sich überschneiden, die beiden Regelungen. Während der DSA also auf die sogenannten Vermittlungsdienste schaut, das sind nach der Definition des Artikel 3 DSA Dienstleister, die von Nutzern bereitgestellte Informationen durchleiten oder speichern, also gerade diese Social-Media-Dienste und Plattformbetreiber im Bereich Suchmaschinen. Da ist es offensichtlich, dass sich das überschneidet mit der Datenschutzgrundverordnung. Auf der einen Seite sollen die Inhaltemoderation betreiben, auf der anderen Seite finden sich natürlich jede Menge personenbezogene Daten auf diesen Plattformen, personenbezogene Daten der Nutzerinnen und Nutzer selbst, personenbezogene Daten von Dritten. Und wenn dort in die Inhalte reingegangen wird und moderiert wird und im Zweifelsfall auch Sachen gelöscht werden oder gesperrt werden, dann geht es natürlich immer auch um einen Konflikt, der sich möglicherweise zwischen diesen Rechtsnormen abspielt. Jetzt kommt der ETSA und jetzt wird's interessant. Jetzt sagt er nämlich, okay, eigentlich sind wir ja die Stelle, die für die Auslegung der Datenschutzgrundverordnung zuständig sind, aber wir kümmern uns auch mal um den DSA. Dazu muss man wissen, die Datenschutzaufsichtsbehörden sind nicht die Aufsichtsbehörden, die für Durchsetzung des DSA vorgesehen sind. Trotzdem kümmert sich der ETSA darum und sagt, naja, das gibt ja Überschneidungen und wir wollen gerne eine kohärente Auslegung von DSA und Datenschutzgrundverordnung und wollen deswegen dafür sorgen, dass es dort zu einer einheitlichen Aufsicht kommt. Sie rufen sozusagen schon mal den Aufsichtsbehörden für den DSA zu, Freunde, das ist unsere Auffassung. Und deswegen ist die Kritik an diesen Überlegungen, die können wir uns gleich inhaltlich nochmal anschauen, von vornherein klar. Die Kritik heißt, ihr bewegt euch lieber Etzer außerhalb eures Zuständigkeitsbereichs. Hört auf, hier Inhalteregulierung und Datenschutz miteinander zu vermischen. Das geht euch eigentlich nichts an. Zweites Argument, es ist keineswegs so, dass die Datenschutzgrundverordnung dem DSA vorgeht. Da steht nur drin, DSA lässt die DSGVO unberührt, dass die DSGVO hier den Ton eingeben würde oder sich durchsetzen würde, ist nicht der Fall. Das sind gleichrangige Normen, um die es hier geht. Also da gibt es starke Kritik, insbesondere daran, dass jedenfalls aus Sicht des ETSA Datenschutzbelange einen Vorrang bekommen vor anderen Aspekten, insbesondere denjenigen, die der DSA schützt. Und dass dieser Vorrang der Datenschutzbelange offensichtlich auch mit der DSGVO selbst nicht in Einklang zu bringen ist, das kennen wir schon, Nico, dass die lange Diskussion Erwägungsgrund 4 macht ja ausdrücklich klar, dass das Datenschutzgrundrecht nicht allein auf weiter Flur steht und auch keineswegs vorrangig ist, sondern dass es um einen Ausgleich geht und um eine Verhältnismäßigkeit, wie sie auch in der Charta der Grundrechte festgehalten ist. Also diese Leitlinien haben massiv schon im Vorfeld für Kritik gesorgt, unter anderem auch wieder deswegen, weil die einstiegige Branche, also die insbesondere die VLOPs, sich nicht ordentlich beteiligt fühlen. Die hätten gerne vor der Anhörung schon mal ihren Senf dazugegeben, was nicht der Fall war. Die Leitlinien sind intern zwischen den Datenschutzaufsichtsbehörden entwickelt worden. Und jetzt streitet man sich massiv. Nico, wie würdest du, bevor wir uns vielleicht das ein oder andere Thema noch anschauen, wie würdest du diese Konstellation einordnen, dass eine letztlich nicht zuständige Stelle sich schon mal positioniert in diesem Rahmen?
Naja, das hat natürlich damit zu tun, dass es unter den Datenschützern immer und schon lange diese Linie zu finden ist, nicht bei allen, natürlich nicht, aber bei manchen, die Linie zu finden ist, dass doch man eigentlich mit dem Datenschutz jetzt eigentlich so gut wie alles regulieren kann und sollte, was es so im digitalen Raum gibt. Ob das jetzt die Übermacht der amerikanischen Tech-Konzerne ist, da hat man ja gemeint, dazu sei der Datenschutz da, dort ein Gegengewicht zu schaffen. Ob das Hass und Hetze sind, ja, das ist immer ein Thema gewesen, dass die Datenschützer auch sich gerne mal, wo sie sich gerne mal dann auch laut gemacht haben. Und ja, und jetzt mit den Rechtsakten, die wir jetzt neben der DSGVO bekommen haben in den letzten Jahren, wo es ja auch offensichtlich, ich habe keinen Überblick, wie es in allen Ländern Europas ist, aber eher die Ausnahme ist, dass die Datenschützer da Befugnisse bekommen haben in den Mitgliedstaaten, dort mitzuregulieren, ist es natürlich ein bisschen auch eine Frage, dass sie sich ja auch dann in ihrem Verhältnis zu anderen Regulierungsbehörden, die es jetzt für die anderen Rechtsakte gibt, erstmal zurechtfinden und behaupten müssen. Und also eine andere Motivation, was dazu geführt hat, jetzt hier sich mit dem Verhältnis, wir kommen ja da vielleicht gleich noch auf ein paar Beispiele, mit dem Verhältnis von DSA und ja. DSGVO in dieser ausführlichen Form zu befassen, eine andere Motivation vermag ich nicht zu erkennen.
Da muss man vielleicht auch nochmal den allgemeinen verwaltungsrechtlichen Grundsatz in Erinnerung rufen, dass eine sachlich und örtlich zuständige Behörde die Rechtsfragen, die ihr auf dem Tisch liegen, unter allen rechtlichen Gesichtspunkten beurteilen muss. Und das macht sie unabhängig davon, ob es für bestimmte Rechtsfragen sozusagen Spezialbehörden oder besonders schlaue oder besonders erfahrene Behörden gibt. Deswegen ist dieses Vorhaben des ETSA zu sagen, wir gucken uns mal den DSA an und schauen da mal nach Überlappungen und sagen euch schon mal, wie wir das einschätzen, nicht ganz unproblematisch. Sie sind nicht zuständig in vielen Bereichen. Und dann im Rahmen einer Leitlinie schon mal die eigenen Positionen festzuzurren, kann man schon als übergriffig annehmen. Natürlich muss es eine Kommunikation oder sollte es eine Kommunikation zwischen verschiedenen Aufsichtsbehörden geben. Und natürlich ist die kohärente Auslegung des gesamten Rechts auch im Sinne der nicht nur der Betroffenen, sondern auch der verantwortlichen Stellen ganz wichtig, weil man ja sozusagen nicht zwischen zwei Behörden, zwischen Sküller und Charybdis kommen will und die eine ruft Hü und die andere ruft Hott. Aber trotzdem, es ist schon, sagen wir mal, sehr selbstbewusst, was der ETSA da macht. Schauen wir mal im Einzelnen rein, wozu er sich äußert und wozu es jetzt schon wirklich massive Kritik gibt, in der Hoffnung, dass der ETSA sich, bevor er die Leitlinie tatsächlich verabschiedet, das nochmal gut überlegt. Nehmen wir mal ein Beispiel, um zu zeigen, wie diffizil die Thematik sind und wie problematisch dort die Abstimmung ist. Artikel 25 Absatz 2 DSA verbietet im Bereich der Vermittlungsdienste die Thematik der Dark Patterns. Dark Patterns haben viele von der Hörer wahrscheinlich schon mal mitbekommen. Das sind bestimmte Designs, die einem im Internet hauptsächlich begegnen, wo jemand vor eine Wahl gestellt ist, tatsächlich eine Option aber stärker in den Vordergrund geschoben wird als die andere. Also zum Beispiel ein großer grüner Ja-Button und ein kleiner roter hässlicher Nein-Button, die da gegenübergestellt sind. Oder andere bestimmte Designformen, die den Nutzer, die Nutzerin in eine bestimmte Richtung nudgen, schubsen. Das ist verboten nach Artikel 25 Absatz 2. Und jetzt sagt der Etzer also, ja, da gibt's Punkte, mit denen haben wir nichts zu tun. Da ist die DSGVO nicht anwendbar. Zum Beispiel, wenn werbemäßig beim Kauf eines Produkts darauf hingewiesen wird, es sind nur noch wenige Produkte auf Lager, also ein gewisser Druck ausgeübt wird auf den Nutzer, der diese Seite besucht und sich sagt, oh, wenn nur noch wenige Produkte da sind, dann muss ich jetzt schnell kaufen. Da sagt der Etzer, das fällt nicht unter die Datenschutzgrundverordnung. Aber wenn dort steht, es sind nur noch wenige Produkte auf Lager, geben Sie jetzt Ihre E-Mail-Adresse ein und reservieren Sie eines der wenigen letzten Produkte für sich. Dann geht es um personenbezogene Daten. Der Nutzer wird dazu gebracht, personenbezogene Daten von sich preiszugeben. Und das unterliegt jetzt der Datenschutzgrundverordnung. Und hier müssen wir uns ganz offensichtlich intensiv mit den Aufsichtsbehörden des DSA abstimmen. Man sieht schon, also da gibt es Schnittmengen, die jedenfalls dann am Ende in der Anwendung nicht ganz einfach auseinanderzuhalten sind. Problematischer und noch kritischer gesehen wird das, was der Etzer zu Artikel 26 DSA sagt. Im 26 DSA wird ausdrücklich gesagt, dass ein Profiling, also das Sammeln von Informationen über einzelne Nutzer, über identifizierte Nutzer, zu denen dann Kategorien gebildet werden, bestimmte Verhaltensweisen im Netz gemerkt werden. Daraus entsteht ein Profil, das sich aus einem Tracking heraus ergibt, zum Beispiel über Cookies, und das dann im Bereich der Werbung ganz gut eingesetzt werden kann. Artikel 26 DSA verbietet für die Vermittlungsdienste jetzt den Einsatz von Artikel 9 Daten. Artikel 9 Datenschutzgrundverordnung für dieses Profiling sagt also, wenn das diese besonders sensiblen Informationen sind, sexuelle Orientierung, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheitsdaten, Krankheitsgeschichten und Ähnliches, dann macht ihr daraus gefälligst kein Profiling. Und das Interessante ist, das ist jetzt eine Regelung des 26, das gilt auch für ein nach der Datenschutzgrundverordnung zulässiges Profiling. Also für ein Profiling, für das man eine Grundlage in Artikel 6, 1f zum Beispiel findet. Das wird von Artikel 26 DSA verboten, jedenfalls für die Vermittlungsdienste. Da haben wir eine Überschneidung, die ist offensichtlich und da habe ich ein gewisses Verständnis, dass die Aufsichtsbehörden sagen, da geht es um Artikel 9 Daten, wir wollen gerne mitreden, was unter diese Artikel 9 Daten fällt, insbesondere was eine mögliche zulässige, eine Unterausnahme des Verarbeitungsverbots des Artikel 9 Absatz 1 in Absatz 2 ist. Da wird dran rumgedoktert. Spannend ist oder interessant ist, dass in diesen Fragen der Artikel 22 vom ETSA jetzt ganz nach vorne gestellt wird. Eine Vorschrift, die wir auch schon mehrfach angesprochen haben hier in diesem Podcast. Eine Vorschrift, die sich damit befasst, dass automatisierte Entscheidungen nicht ohne weiteres zulässig sind. Dass es jedenfalls einen Anspruch des einzelnen Nutzers, der Nutzerin gibt, dass er sich an einen sogenannten Human in the Loop wenden kann. Also, dass er eine automatisiert gefällte Entscheidung von einem Menschen überprüfen lassen kann. Und da sagt der ETSA, dass der 22 weiter verstanden werden müsste, zum Beispiel auch beim Einsatz von Empfehlungssystemen. Da sind wir im Rahmen von Artikel 27 DSA gelandet, in dem der ETSA nämlich sagt, ja, was Entscheidung ist im Sinne von Artikel 22, das ist ganz weit zu verstehen. Das kann auch der Einsatz von Empfehlungssystemen sein. Das findet natürlich automatisiert statt auf diesen Plattformen. Das können Entscheidungen sein, die ähnlich bedeutende Auswirkungen im Sinne des 22 auf den Nutzer haben, wie endgültige Entscheidungen, zum Beispiel in einem Bewerbungsprozess. Und deswegen, sagt der ETSA, sind wir da in einem Bereich, wo der 22 DSGVO in weitem Umfang Anwendung findet. Wenn das so wäre, dann würden die Plattformen, Online-Plattformen daran gehindert, diesen Bereich zu automatisieren, könnten also ihre Empfehlungssysteme Was ist das nächste Video, was gezeigt wird? Was ist der nächste Link, der dem Nutzer präsentiert wird? Dürften dann nicht mehr ohne weiteres automatisiert ablaufen. Und das wäre das Ende dieser Form, Online-Plattformen zu betreiben. Nämlich, dass dort jeweils ein Mensch, und sei es nur auf Widerspruch des Betroffenen hin, diese Entscheidung sich nochmal anschauen würde. Das würde letztlich die Art und Weise, wie die Online-Plattformen arbeiten, zum Erliegen bringen. Also deutliches Konfliktpotenzial, gerade mit den großen Plattformbetreibern, den VLOPs, die dementsprechend auch schon im Vorfeld im Rahmen der Konsultation massiv Kritik geübt haben an dem, was der ETSA hier vorschlägt.
Drei Punkte vielleicht, Stefan. Also erstmal, was passiert, wenn Datenschützer meinen, überall mitreden zu können? Dann kommen sie auf die absurde Idee, dass der Satz, es sind nur noch wenige Produkte auf Lager, ein Dark Pattern ist. Also das ist ja nun wirklich Quatsch. Ja, das ist, also wenn das ein Dark Pattern ist, dann ist jede Werbeaussage ein Dark Pattern. Weil das ist ja nichts anderes als das, was wir ja auch, das hat auch gar nichts mehr mit Online zu tun. Das sind Werbeaussagen, die es immer schon gegeben hat. Natürlich sind Werbeaussagen auch immer, spielen immer mit Emotionen. Ansonsten kann man, also das ist ja einfach, das macht ja einfach Werbung aus. Was da erlaubt und was da verboten ist, das regelt auch weder der DSA bei einer solchen Werbeaussage, natürlich nicht der Datenschutz. Das ist ja gerade so kurios, dass sie sagen, dafür sind sie nicht zuständig zu beurteilen, ob man mit Essen nur noch wenige Produkte auf Lager werben darf. Das ist das Wettbewerbsrecht, was das seit jeher regelt und was seit jeher da ja auch seine Maßstäbe für hat. Und die Werbung mit Knappheit, ja, das ist, da gilt ja nach dem Wettbewerbsrecht im Wesentlichen der Grundsatz, also das muss stimmen, ja, wenn es tatsächlich stimmt, ja, dann darf auch so geworben werden, ja. Aber das hat nun wirklich überhaupt nichts mit Dark Patterns zu tun mehr, ja, sondern ist ein lustiges Beispiel. Dann, ja, also wenn man natürlich den Artikel 22 meint, also auf jede Form der Produktempfehlung anzuwenden, dann geht der 22 natürlich ins Uferlose. Der 22 hat an einer Stelle so ein bisschen ein Konturierungsproblem immer schon gehabt. Das hat aber, glaube ich, auch so in der behördlichen, gerichtlichen Praxis kaum eine Rolle gespielt, weil er ja vage ist an einer Stelle. Die Entscheidung, um die es geht, muss rechtliche Wirkung entfalten. Das ist bei den Empfehlungen offensichtlich nicht der Fall. Oder in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigen. Und was in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, also siehe Kommentarliteratur dazu, das haben wir immer schon viel diskutiert, da kann man natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Wenn man es so weit treiben würde, wie es jetzt ETSA da macht, dann regiert der Artikel 22 letztlich jeden Algorithmus. Ja, dann tritt der Artikel 22 vor allen Dingen auch in wunderbarer Konkurrenz zum AI Act, ja. Weil dann kann man nämlich fast jede AI-Anwendung kann man dann auch am Artikel 22 messen. Das kann nicht ernsthaft beabsichtigt sein. Das dritte, was mir aufgefallen ist, es gibt jedenfalls eine Stelle, ich glaube, das haben wir ja auch schon mal in einer früheren Podcast-Folge behandelt, wir haben DRV uns damit befasst, es gibt da tatsächlich eine Stelle jedenfalls, an dem der DSA in Konflikt gerät mit der DSGVO. Das ist nämlich dann, wenn in Artikel 40 Forschern Zugang gegeben wird zu den Daten auf den Very Large Platforms. Ja, also wenn ich eine Very Large Plattform bin und das sind ja doch einige, nicht? Ja, und ich bin zum Beispiel, ich mache ein Hypothetical jetzt, ja, ich bin eine Very Large Plattform, weil ich eine europaweit sehr erfolgreiche Dating-Plattform bin. Und jetzt bekommen über Artikel 40 Forscher Zugang zu den Daten auf dieser Plattform, um dort also Untersuchungen über die Funktionsweise, Algorithmen und so weiter und so fort, Transparenz zu machen. Dann bekommen ja diese Forscher auch Zugang zu, also selbstverständlich zu personenbezogenen Daten und dann möglicherweise auch zu sehr sensiblen personenbezogenen Daten. Und also wenn ich mir ein Wort des ETSA gewünscht hätte zum DSA, dann wäre das eigentlich eine Stelle gewesen, die eigentlich nahegelegen hätte. Es gibt eine vorhin kurz erwähnt, dass wir beim Deutschen Anwaltverein damit befasst haben, weil es auch schon eine Ausführungsvorschrift gibt, oder der einen sehr, sehr langen Ausführungsvorschrift der Europäischen Kommission, die erstaunlich robust mit dem Datenschutz umgeht. Ja, wo auch eigentlich nur drin steht, naja, also Zugang ja in erheblichem Umfang. Und das muss natürlich irgendwie alles datenschutzkonform geschehen. Punkt. Ja, also da spielt dann, haben wir ja an anderen Stellen auch manchmal, wenn es für einen guten Zweck ist oder für etwas, was man für einen guten Zweck hält, dann ist auf einmal der Datenschutz gar nicht mehr so, dann ist er gar nicht mehr so prominent dort. Und das, und da dagegen zu halten, dass, also das ist dann schon enttäuschend, wenn man an einer solchen Stelle dann vom ETSA nichts hört, sondern stattdessen diese sich Gedanken darüber machen, ob sie zuständig sind für irgendwelche banalen alltäglichen Werbeaussagen im Netz.
Ja. Eine Stelle hat mich besonders irritiert bei der dem Entwurf der Leitlinie, den wir jetzt vor uns haben, und zwar ein Rückfall des ETSA in alte Verhaltensmuster. Man findet nämlich auch wieder bei Rand Nummer 22 dieser Leitlinien die Erwartung des ETSA, dass Anbieter die Verarbeitung personenbezogener Daten so weit wie möglich vermeiden sollten. Und wir haben uns schon verschiedentlich an dieser Stelle, Nico, darüber unterhalten, dass das, was die Datenschutzgrundverordnung in Artikel 5 Absatz 1 unter Datenminimierung versteht, eben nicht Datenaskese bedeutet, aber der alte Paragraph 3a des BDSG, der gesagt hat, also wenn du irgendwas ohne personenbezogene Daten machen kannst, dann mach das doch. Also die Zielsetzung, Daten, so wenig Daten wie möglich generell zu verarbeiten. Datenminimierung im Sinne der Datenschutzgrundverordnung sagt ja nur Erforderlichkeitsprinzip, das heißt nicht mehr Daten verarbeiten als für die Erreichung des Ziels erforderlich, aber sagt nicht generell, eigentlich wollen wir keine Datenverarbeitung. Das sagt der ETSA jetzt aber wieder. Und das ist sozusagen schon von der Grundtendenz her doch eine wiederum problematische Aussage des ETSA. Genauso problematisch, wenn er über Altersüberprüfungsmechanismen redet. Der DSA verpflichtet ja die Anbieter, tatsächlich einen besonderen minderjährigen Schutz zu betreiben. Und dazu muss ich natürlich herausfinden können, wie alt die Betroffenen sind. Und jetzt sagt der ETSA also eindeutig, es sollten Altersüberprüfungsmechanismen vermieden werden, die eine eindeutige Online-Identifizierung ihrer Nutzer ermöglichen. Also das, was bisher immer üblich war. Wir lassen uns eine Kopie des Ausweises geben, womit natürlich in der Regel, wenn der Betroffene nicht sinnvoll schwärzt, eine Identifizierung verbunden ist. Das will der ETSA jetzt vom Tisch holen und treibt natürlich damit wieder die Anbieter von Online-Plattformen in die Enge, weil es zwar inzwischen auf europäischer Ebene ganz gute Überlegungen gibt zu solchen Altersüberprüfungsmechanismen, die aber noch keineswegs im Markt verbreitet sind. Auch da wird letztlich wieder sozusagen die Hürde sehr hochgelegt, ohne tatsächlich überzeugende Alternativen für die Anbieter mit aufzuzeigen.
Also keine allzu guten Noten, die wir hier dem ETSA geben. Das wird den ETSA, glaube ich, aber nicht beirren. Damit sind wir, glaube ich, am Ende unserer heutigen Folge, oder Stefan? Hast du noch was? Habe ich irgendwas vergessen, so was du noch hast?
Nein. Wir Super. Haben in unserem interkontinentalen Podcast heute, glaube ich, leider wieder das ein oder andere Kritische sagen müssen, aber bleiben natürlich froh gestimmt und freuen uns, wenn die Hörerinnen und Hörer, die uns bis an diese Stelle gefolgt sind, auch die gute Laune nicht verloren haben, sondern sich darauf freuen, wenn wir demnächst wieder mit dem nächsten Podcast winken. Dann möglicherweise wieder mit Nico und Stefan vereint in Europa, vielleicht sogar in Deutschland.
Oh, oder sogar in Berlin. Ja, das kriegen wir hin. Prima, Stefan, dann bis zum nächsten Mal. Und ja, den Hörerinnen und Hörern auch alles Gute.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert. We'll be right back.